Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir auf dem Weg nach Köln zum Pfingstfestival unter dem Motto Gott hat viele Namen. Eine Sendung von Detlef Schmidt und Evelyn Seliger.
Wir werden Köln Hauptbahnhof gegen 17.28 Uhr erreichen. Über Ihre Anschlusszüge werden Sie rechtzeitig informieren.
Bereits im Zug treffen wir die ersten von ca. 500 Devotees, die sich auf den Weg nach Köln gemacht haben. Darf ich euch mal fragen, worauf freut ihr euch am meisten?
Ich freue mich am meisten, mich mehr mit den Religionen zu beschäftigen, noch in die Tiefe zu gehen.
Auf neue Erkenntnisse, die ich von den Vorträgen vielleicht bekomme.
Dass ich auf gleichgesinnte Menschen treffen werde.
Ich freue mich am meisten darauf, tief in den Ozean einzutauchen mit so vielen interessanten Menschen zusammen, die ihre Göttlichkeit zum Ausdruck bringen.
Ich freue mich ganz doll auf die tolle Musik.
Dann wünschen wir euch noch eine gute Fahrt. Wir sehen uns dann in Köln.
Meine Damen und Herren, wir erreichen dann in wenigen Minuten unseren Zug Endbahnhof Köln Hauptbahnhof. Nächster Plamsignal gegen 17.30 Uhr, der Zug Endbahnhof Köln Hauptbahnhof.
In der Jugendherberge angekommen, waren wir überwältigt von der Vielzahl der unterschiedlichen Angebote. In 8 Räumen hatten wir in 2 Tagen unter 75 Angeboten zu wählen. In der nächsten Stunde möchten wir einen Stimmungsbericht von diesem Festival bringen und hauptsächlich der Frage nachgehen, worin besteht eigentlich die Einheit der Religionen? An diesem ersten Tag begaben wir uns gemeinsam mit 500 Devotees zu der Eröffnungsfeier, deren Höhepunkt eine grandiose Multimedia-Show, zusammengestellt von Norbert Nikolaus, musikalisch begleitet vom Chor des Münchner Zentrums war. Ein erstes wirkliches Highlight. Dr. Narendra Reddy, er ist unter anderem der Direktor der Sri Satya Sai World Foundation, dem höchsten Entscheidungsgremium der internationalen Satya Sai Organisation, übermittelte dem Festival und allen Anwesenden eine Grußbotschaft und Swamis Segen. Hier ein kurzer Ausschnitt.
With love and reverence, I offer my prayerful pranams at the divine lotus feet of our dearest and loving Lord, Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
Mit Liebe und Verehrung bitte ich meine Pranams zu den Lotusfüßen von Satya Sai Baba.
Dear sisters and brothers, greetings of loving Sai Ram to all of you.
Liebe Brüder und Schwestern, viele Grüße und liebevolle Sai Rams euch allen.
I thank Swami, the organizers of this function, and all of you for giving me the opportunity to participate in this festival.
Ich danke Swami und allen, die dieses Fest organisiert haben,
and share his love with you today.
Und seine Liebe mit euch teilen kann.
About 2 weeks ago,
ungefähr vor 2 Wochen,
I was with Swami in Prashanthi Nilayam.
War ich mit Swami in Prashanthi Nilayam.
Swami kindly looked at the program.
Und Swami schaute freundlicherweise auf das Programm.
He blessed and approved all the 9 Sai meetings arranged in your zone.
Und er segnete und billigte alle 9 Sai meetings, die ich in dieser Zone.
And particularly paid a special attention to this document that was given.
Und hat besondere Aufmerksamkeit diesem Dokument, das ich dabei hatte, gegeben.
Which is this God has many names Festival of Religions.
Gott hat viele Namen, das Festival der Religionen.
He kept in his lap and looked carefully.
Er hielt ihn am Schoß und schaute sorgfältig darauf.
When I showed him Swami, the Hinduism, Zoroastrianism and Buddhism, Judaism, the Christianity and Islam, the written letters.
Und ich zeigte Swami die einzelnen Religionen, die namentlich aufgeführt waren.
Swami said, look at the bottom, all the wonderful signs.
Und Swami sagte, schau hier unten, all die wunderbaren Zeichen.
He shows attention to detail of Swami.
Und er zeigte seine Beachtung von Details.
And also to shows the symbolism, how important it is for the religions.
Und es zeigte sich, wie wichtig er die Symbole für die Religionen hält.
By the way, Swami sent his blessing to all the devotees in this region.
Und weil Swami seinen Segen zu allen Devotees in diesen Regionen sendet.
And also blessed and gave, handed over some vibhuti to be given and shared among the devotees.
Er segnete und händigte uns vibhuti aus, damit es verteilt und geteilt wird unter den Devotees.
Which will be distributed before the end of the festival to you.
Und das wird, bevor das Festival zu Ende geht, auch an euch ausgeteilt werden.
This is a holy weekend for you here.
Für euch ist das hier ein heiliges Wochenende.
So many devotees gather in the name of the Lord.
Wenn so viele Devotees im Namen des Herrn sich versammeln,
the singing becomes holy singing.
Dann wird das Singen ein heiliges Singen.
And then listening to the stories of the Lord sanctify the ears.
Und das Hören der Geschichten über den Herrn wird eure Ohren heiligen.
Swami says the tongue is given to sing the glories of God.
Und Swami sagt, uns ist die Zunge gegeben, um Gottes Herrlichkeit
ears
zu singen.
Ears are given to hear the glories of God.
Die Ohren sind uns gegeben, um die Herrlichkeit Gottes zu hören.
Eyes are given to see the beauty of the Lord.
Und die Augen sind gegeben, um die Schönheit des Herrn zu sehen.
Hands are given to worship and serve the Lord.
Die Hände haben wir bekommen, um dem Herrn zu dienen.
Hope by the end of this festival,
ich hoffe, bis zum Ende des Festivals,
we can all experience his pure divine love,
dass wir seine reine göttliche Liebe erleben können.
And finally realize,
und schließlich, dass wir realisieren,
that he is beyond all names and forms,
dass er jenseits aller Namen und Formen ist.
I hope and pray for Swami's blessings. Hope this conference achieves the goal of this.
Und ich hoffe und bete für Swamis Segen, dass diese Konferenz ihr Ziel erreicht.
I thank you for your kind attention. Jai Sai Ram.
Ich danke für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Jai Sai Ram.
Thank you.
Bereits früh am nächsten Morgen trafen wir eine erste Teilnehmerin, die glückstrahlend aus ihrem Tanzworkshop kam.
Wunderbare Einstimmung gleich am Morgen. Ein Geschenk, in der Gemeinschaft so ruhig tanzen zu können. Nicht viel gesprochenes Wort, Raum, fantastische Musik, tolle Texte dazu, Liedertexte, woher sie kommen, aus welchen Kulturen, was der Hintergrund ist. Ja, und sich gemeinsam einzustimmen, ist einfach schön.
Eine kurze Pause nach dem Frühstück nutzten wir zu einem Gespräch mit Norbert Nikolaus, einem der Organisatoren, und fragten ihn zuerst, wie lange die Vorbereitung für dieses Festival 2009 gedauert hat.
Nun, die Idee zum Festival war vor ungefähr 2 Jahren da und das erste Mal beim Zentralen Kreis im Juli in Bad Wildungen vorgestellt worden. Und noch während der Sitzung haben wir hier die Räumlichkeiten gebucht, Pfingsten 2009. Und danach lief eben die Vorbereitung ab, an der sich praktisch alle Gruppen und Zentren des Landes beteiligt hatten.
Wie viele Personen waren der harte Kern?
Das ist kaum auszumachen. Wir hatten aber ein Organisationskomitee von 5 Personen, die die großen Bereiche abgedeckt haben und organisiert haben.
Das Motto ist ja, Gott hat viele Namen, und Swami betont, dass wir die Einheit in der Vielfalt sehen sollen. Auf welcher Ebene ist das überhaupt möglich bei der Vielzahl unterschiedlicher Glaubensrichtungen?
Nun, der Einheitsgedanke ist eigentlich nur etwas, was man erfahren kann. Und sobald wir auf die Verstandesebene kommen, können wir ihn nur annäherungsweise fassen. Und das geschieht am besten durch Vergleich. Und dazu haben wir Themen ausgewählt, die in allen Religionen eine Rolle spielen, und versucht, in diesen Themen auf den Punkt zu kommen, das Einheitliche in dem Vergleich herauszustellen und zumindest etwas die Menschen zu sensibilisieren, diesen Einheitsgedanken hinter dem, was vergleichbar ähnlich ist, zu vermuten oder ihn dort zu suchen.
Reicht Toleranz anderen Religionen gegenüber?
Darauf möchte ich antworten, dass für viele Menschen der Toleranzgedanke schon ein großer Fortschritt wäre und dass in großen Gesellschaftsschichten heutiger Zeit dieser Gedanke erstmal hergestellt werden müsste. Aber dabei können wir nicht stehen bleiben. Über die Toleranz hinaus sollte ein Verständnis der Einheit erzielt werden, und letztendlich wird nur dadurch die Wahrheit, die dahinter steht, erkannt. Aber der Toleranzgedanke ist ein wichtiger Schritt darauf hin. Und insofern haben wir bei uns ja die Religionenräume noch für sich alleine gestaltet, sodass man erstmal begreift, was ist in dieser Religion gewachsen. Und wenn man dann nach draußen geht, in das Foyer der Jugendherberge hier, dann erkennt man an der Ausstellung, dass in den Themen über die Eigenheit der Religion hinaus der Einheitsgedanke dargestellt ist. Das sind sozusagen die 2 Stufen, die man hier vor Ort erleben kann.
Welches ist denn der Wesenskern, der allen Religionen zugrunde liegt?
Das ist die Liebe. Und wir haben in allen Plakaten eigentlich diesen Wesenskern auch zum Ausdruck gebracht. Wie Sai Baba sagt, dass die Liebe der Wesenskern aller Religionen ist. So wie die Liebe, wie Baba sagt, auch die einzelnen Werte miteinander verbindet.
Nach der Eröffnungsvorstellung gestern Abend und deiner wunderbaren Multimedia-Schau, was für Schwerpunkte haben wir noch zu erwarten?
Wir haben natürlich einige Ehrengäste eingeladen, wie zum Beispiel Phyllis Christel. Wir haben Narendra Reddy als unseren Hauptsprecher während dieses Festivals. Wir haben ein großes Sufi-Konzert und wir haben natürlich exzellente musikalische Programme wie das bekannte All Religions-Konzert oder auch die musikalischen Darbietungen des Zentrums München.
Hättest du eine Lieblingsveranstaltung, wenn man sagen würde zu dir, du darfst zu einer Veranstaltung gehen, das ist nur Platz für eine? Gibt es da irgendwas?
Ja, für mich ganz eindeutig. Ich werde zu keiner Veranstaltung gehen, außer zu dem Sufi-Konzert. Aus persönlichem Interesse und weil ich einfach zu den anderen Veranstaltungen gar nicht hingehen kann. Also eine habe ich mir ausgesucht und das ist das Sufi-Konzert.
Dann hoffe ich, dass du nach all diesen Vorbereitungen jetzt das Fest genießen kannst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
welchen Erwartungen bist du hierher gekommen?
Meine Erwartungen waren eigentlich nicht Erwartungen als solcher, sondern die Freude, sich wieder mit gleichgesinnten Menschen zu treffen und sein Bewusstsein zu erweitern.
Bei Sai lernt man ohne Erwartungen irgendwo hinzugehen und sich überraschen zu lassen.
Welche Überraschung hat Sie hier getroffen?
Also einmal ein ganz glücklicher Empfang, gleich zu Beginn, ja, bevor ich überhaupt die Haustür reinkam. Viele lächelnde Menschen, viele glückliche Augen, das war mein Empfang.
Wenn ich zu solchen Events gehe, meistens muss ich so meinen inneren Schweinehund überwinden, weil ich eigentlich keine Lust drauf habe. Aber dann sage ich mir immer, es wird schon schön sein und geh mal mit. Also ohne Erwartungen, obwohl ich irgendwo wusste, dass es gut wird.
Meine Erwartungen waren genau die, die ich auch hatte. Die sind auch erfüllt, dass ich Gleichgesinnte treffe, die gleiche Energiewelle waren und die mich auch mit erfüllt haben oder bei meinem Ziel mit unterstützen sozusagen, was man in seinem eigenen Umfeld nicht hat. Und die habe ich hier wieder sozusagen wie eine eigene Familie wieder gefunden.
Eines der vielen Angebote befasste sich mit der Liebesmystik. Die Referentin war Frau Jakumait Morgott.
Ich fange an mit dem hohen Lied Salomos im Alten Testament. Das ist ja ein Liebesdialog zwischen zwei Menschen, der als symbolisch angesehen wird für die Liebe zwischen Gott und Geschöpf, sage ich jetzt einfach mal. Ich behandle dann Johannes vom Kreuz, der in seinen eigenen Gedichten sehr stark beeinflusst ist und auch in der Art, wie er das empfindet, von der Mystik des hohen Liedes Salomos. Die Sufis bezeichnen sich selbst als Liebhaber Gottes und drücken ihre Liebe eben auch in sehr leidenschaftlichen und auch ekstatischen Formen aus. Die Mystik drückt sich meistens in einer Form aus, die jenseits des Verstandes ist, also sehr häufig eben mit künstlerischen Mitteln, in der Poesie, mit Tanz, mit Gesang, mit Trance-Techniken auch oder manchmal auch einfach schweigend.
Gibt es ein konkretes Beispiel in der christlichen Religion?
Johannes von Kreuz hat Wege aufgezeichnet. Ein Weg ist zum Beispiel die liebende Achtsamkeit. Die liebende Achtsamkeit gegenüber allen Geschöpfen, beziehungsweise das innere Gewahrsein Gottes. Das ist etwas, was Sai Baba ja auch empfiehlt als Concentrated Integrated Awareness. Und andere Mystiker haben das eben mit anderen Worten genannt. Johannes von Kreuz nannte es Avertentia Amorosa, liebendes Gewahrsein des Göttlichen bei allem, was man tut.
Da fällt mir gleich die Parallele zum Buddhismus ein.
Absolut. Es ist eine Parallele zu der Achtsamkeit als Meditation des Buddhismus und hat sehr viel Ähnlichkeit.
Letztendlich führt das dann zur Liebe, ja?
Ja, ich glaube, dass Achtsamkeit eine Form der Liebe ist. Vielleicht ist Achtsamkeit sogar die höchste Form der Liebe. Wichtig ist, dass die individuelle Liebe sich in Allliebe verwandelt auf diesem Weg. Es geht am Ende nicht darum, dass eine bestimmte Form Gottes geliebt wird, sondern diese Liebe soll sich ausdehnen auf alle Wesen, auf alles, was ist. Und der Geliebte, also das Göttliche, wird am Ende gesehen in allem, was ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das sagt Baba. Die zentrale Aufforderung von Baba, denke ich, ist der ganz einfache Satz, love all, serve all. Und es klingt total leicht, aber es ist, glaube ich, nicht so leicht, das dann wirklich zu praktizieren.
Gabriele Göbel, Autorin eines Buches über Hildegard von Bingen, brachte uns diese Mystikerin des Mittelalters näher. Was können wir heute eigentlich von Hildegard lernen?
Hildegard von Bingen war eine sehr, sehr vielseitige Frau und deswegen ist das Interesse an ihr auch über die ganzen 900 Jahre erhalten geblieben. Sie war auf vielen Gebieten eine Meisterin, sei es in den Liedkompositionen, in der Theologie, in ihren Schriften und vor allen Dingen in ihren überwältigenden Visionen. Was wir von ihr lernen können, auch aus ihrer Biografie, die von sehr schmerzhaften Entwicklungsphasen in ihrem Leben erzählt, in denen sie sich manchmal, wenn die Anforderungen ihrer inneren Stimme über das, was sie in der Welt zu tun hatte, allzu stark wurde, dann hat sie versucht, sich diesen Anforderungen zu entziehen, hat Widerstand entwickelt aus allzu menschlichen Erwägungen heraus, denn als Frau in dem Zeitalter zu predigen, zu lehren, von Visionen zu sprechen, war eine besonders heikle Aufgabe. Und sie ist diesen Aufgaben immer erst dann gerecht geworden, wenn sie sich ohne Wenn und Aber diesen Forderungen gestellt hat, im Sinne dessen, was wir Surrender unter den göttlichen Willen auch in Swamis Lehren und Weisungen erfahren.
Du hast gerade ihre Vision erwähnt und in deinem Vortrag hast du von ihrer Vision erzählt, von ihrer letzten Vision vor dem Tode. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern davon berichten?
Ja, berichten ist da etwas schwieriger, aber ich würde gerne dieses Kapitel dann lesen, damit klar wird, wie sehr sie, wenn man versucht hat, zwischen den Zeilen zu lesen und zu empfinden, auch durchaus schon auf das Erscheinen des Avatars hingewiesen haben. Wobei es so ist, dass gerade in dieser letzten Vision durchaus auch eine dichterische Freiheit meinerseits existiert. Insofern, als ich versucht habe, das, was sich andeutet, jetzt klar auf Swami zu beziehen, die freie Interpretation ergab sich aus den Farben, die sie im Zusammenhang mit ihren Christusvisionen gesehen hat. Und dabei war immer ein rötliches Feuer, das diese Christusfigur durchdrang. Und diese letzte Szene habe ich eben so vertieft als Hommage an Swami, der in meinem erdichteten Teil sein Kommen ankündigt. Sie schildert ihren Mitschwestern einen ungewöhnlichen Traum, wenige Tage vor ihrem Tod, der sich in den letzten drei Nächten wiederholt hatte. Die Gefährtinnen der Engel waren ihr darin erschienen. Jutta, Richardis, Jakoba. Und auch der Symister stand da, mit einem aufgeschlagenen Buch in den Händen. Zum Schluss aber durfte sie die geliebte Gestalt des Saphirblauen anschauen und sie wünschte sich, dass sein Bild sie in das Erwachen ihrer letzten Tage begleitete. Doch jedes Mal löste er sich vor ihren Traumaugen in orangerotes Licht auf, um sich dann zur roten Kugel mit dem saphirfarbenen Kreis zu verdichten, die in ihrer Vision über die Stätten der Läuterung am östlichen Horizont zu sehen gewesen war. Während sie noch darüber nachdachte, welcher Sinn sich hinter dieser Synthese von Farbe und Form verbergen mochte, nahm die Kugel Menschengestalt an, bekam eine schwarze Haarkrone und ein leuchtend rotes Gewand, ähnlich der rot gekleideten Caritas in der ersten Schau der letzten Schrift. Und zu Hildegards Erstaunen erfüllte sie dieser Anblick mit der gleichen tiefen Liebe wie der des Saphirblauen. Die orangerote Gestalt hob nun ihre rechte Hand und ließ sie langsam kreisen, bis aus ihren Fingern ein Strom hellgrauer Asche floss. Ja wirklich, es war Asche, das Symbol der Reinheit und Vergänglichkeit, was die Prophetissa da sah. Asche zu Asche, Staub zu Staub. So, wie es ihr schon im Skibias gesagt wurde. Und noch lange nach dem Aufwachen war sie sich der wohltuenden Gegenwart des Orangeroten bewusst.
Wir fragten Gesine Strohmeier, wo sie die Gemeinsamkeit der Religion in Bezug auf das Judentum sieht.
Der ganz wichtige Friedensgruß im Jüdischen heißt ja Shalom. Und das kommt von Shalem, das ist die Wurzel und heißt Fülle, Ganzheit. Und es geht letztendlich auch um die Einheit von allem. Es gibt sicher viele Unterschiede zu anderen Religionen, aber wenn man genau schaut, natürlich auch Gemeinsamkeiten, zum Beispiel das Singen des Gottesnamens, dieses devotionale Singen ist auf jeden Fall eine wesentliche Gemeinsamkeit. Dann finden sich natürlich in den jüdischen Schriften, in der Halacha, in der Auslegung sämtliche menschlichen Werte, also Wahrheit, Frieden, Liebe, Gewaltlosigkeit, rechtes Handeln. Und das Hauptmitzwa ist eben, dass man sich an Gott an erster Stelle erinnern soll, dass sich das auch durch den ganzen Alltag zieht. Also es ist ein ständiges Erinnern des Gottesnamens, ein ständiges Erinnern des Herrn. Und das drückt sich aus durch Brachot, das sind Segenssprüche. Also auf Hebräisch, Baruch Ata Adonai, gelobt seist du, ewiger unser Herr. Und dann kommt der du, dies und das gemacht hast, der du mir alles gibst, was ich brauche, der du das Brot der Erde erschaffen hast, der du mich diesen wundervollen Moment erleben lässt. Es gibt für fast jede alltägliche Verrichtung so ein Gebet. Also als praktizierender Jude kann ich von morgens bis abends durch den Tag gehen und ständig einen Segensspruch auf den Lippen haben, mit dessen Hilfe ich mich an Gott und seine Schöpfung in Dankbarkeit erinnere. Das finde ich eine wundervolle Praxis. Und wenn ich anfange, mich intensiver mit dem Judentum zu beschäftigen, ganz besonders so die chassidische Richtung, die Richtung der jüdischen Erneuerungsbewegung, Jewish Renewal oder Chavura, wenn man sich damit beschäftigt und die Auslegung der Rabbiner studiert, dann findet man alles wieder, was Swami sagt. Sämtliche menschlichen Werte. Die Chassiden sprechen von der Präsenz Gottes um mich herum in allem. Ich habe ein Video gesehen von einem Rabbiner, Shlomo Kahlebach, der sagt zum Schluss, Gott ist sogar im Stein. Wenn ich davon ausgehe, dass der göttliche Funken, dieses Licht, was sich wie Holy Sparks, wie kleine Funken in allen Dingen befinden, überall um mich herum, die Präsenz Gottes, alles ist durchdrungen davon, dann sind wir bei der Einheit. Es gibt in den jüdischen spirituellen Schriften sogar Lichtmeditationen, die der Lichtmeditation, die Swami uns und den Kindern gegeben hat, derart ähnlich sind. Man stellt sich vor, dass das Licht der Shechina, also des göttlichen Geistes, um mich herum ist, alles durchdringt und von oben über meinem Kopf herunterfließt, um mich herum und alles durchdringt, sodass alles in Gott getaucht ist.
Martina Wildau war am Sonntag zum Pfingstgottesdienst im Kölner Dom und berichtete uns von den für sie erstaunlichen Erfahrungen, die sie dort machen durfte.
Der Erzbischof hat eine sehr inspirierende Predigt gehalten. Unter anderem hat er gesagt, Pfingsten hat den Impuls dazu gesetzt, Religion auf die Straße zu bringen, anderen Menschen davon zu erzählen. Deswegen auch das Bild mit den Feuerzungen, dass der Heilige Geist den Aposteln die Fähigkeit verliehen hat, in allen Sprachen zu allen Menschen reden zu können. Er hat gesagt, dass der Pfingstgeist eine Öffnung in uns bewirken soll. Eine Öffnung nach außen hin, eine Öffnung zu anderen Menschen hin, um die Botschaft, um die Lehren weiterzutragen. Pfingsten schenkt einen neuen Menschen, den heiligen Menschen. Der heilige Mensch ist jemand, der seine Handlungsmaßstäbe von Gott selber bekommt. Er hat definiert den Heiligen Geist als eine Dynamik. Folglich hat er gesagt, der vom Heiligen Geist beseelte Mensch ist ein dynamischer Mensch. Ein Mensch in Aktion, ein Mensch, der handelt. Das hat uns sehr erstaunt, weil Sababa sagt ja auch, wir sollen seine Lehren in die Welt tragen. Wir sollen nicht in unserem eigenen Kreis verbleiben, sondern wir sollen nach außen gehen. Und es war ja auch eins unserer Ziele hier des Sai-Festivals, Leute von außen einzuladen, ihnen was von den Religionen zu erzählen, dass die Religionen in ihrer Essenz ja ähnlich sind. Und genau das Gleiche hat der Erzbischof auch in seiner Predigt an verschiedenen Stellen anklingen lassen, indem er ab und zu immer wieder von dem einen Gott und von dem einen Glauben erzählt hat. Und interessant war auch die Parallele zu dem, was Dr. Narendra Reddy in seiner Ansprache gesagt hat. Jeder einzelne Mensch ist dazu aufgerufen, Instrument zu sein, die Botschaft zu verbreiten, die Lehren zu verbreiten. Der Erzbischof hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt wörtlich, wir haben den Heiligen Geist empfangen und deswegen wagen wir zu sprechen. Da habe ich gedacht, okay, das war für mich.
Auf dem Weg in das Bistro, da muss ich vorher erstmal ein riesiges Dankeschön und Lob an viele uns unbekannte Devotees loswerden für das liebevoll ausgerichtete, schmackhafte Buffet, welches sie unseren Gästen in unendlicher Hingabe und Freundlichkeit servierten. Also auf dem Weg hin zu diesem Bistro stand ein Tisch mit bemalten Altarkerzen. Mike, was hat es mit diesen Kerzen auf sich?
Das war der Workshop für die Jungen zwischen 6 und 12 Jahre. Und wir haben mit denen die Kerzenden gebastelt. Wir haben denen also weiße Kerzen zur Verfügung gestellt und die haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Wachsplatten in verschiedenen Farben dort dann Religionssymbole oder Blumen, alles, was ihnen gerade in den Sinn kommt.
Bleib mal hier. Hast du an den Kerzen mitgebastelt?
Ja.
Welche hast du denn gemacht?
Die da.
Kannst du sie mal erklären, was da drauf ist?
Naja, da sind halt das Zeichen von den Juden, dieser Stern hier. Da ist es noch von den Christen, das Kreuz. Von den Buddhisten ist es hier, von den Hinduzeristen, kann ich nicht aussprechen. Und das hier ist von dem Islam. Habe ich halt alle Zeichen hier von drauf und dann noch eine kleine Friedenstaube drauf gemacht.
Und wie hast du das gemacht? War das flüssiges Wachs oder wie habt ihr das gemacht?
Das war einfaches Knetwachs und das haben wir dann so ausgeschnitten.
Hat Spaß gemacht? Hm? Danke.
Die Ergebnisse sprechen für sich, würde ich sagen. Also die Fantasie, die Kreativität, die sich da entfaltet hat, finde ich einfach sehr bemerkenswert. Also ein richtiges Wow, was dort in dieser einen Stunde entstanden ist, finde ich einfach sensationell.
Wofür werden die Kerzen jetzt verwendet?
Die Kerzen werden einfach hier nochmal für alle sichtbar ausgestellt und gehen dann in die Hände der einzelnen Künstler mit nach Hause. Wobei eine Kerze geschaffen wurde als Geschenk für Dr. Reddy, der hier auf dem Festival unser Ehrengast ist. Wir hoffen, dass wir ihn die auch noch überreichen können, dass wir eine Gelegenheit dazu finden, dass die Jungs ihnen das in irgendeinem Rahmen kurz in die Hände reichen können. Das würde uns natürlich sehr freuen.
Und natürlich ging dieser Wunsch in Erfüllung. Und eine dieser Kerzen wurde unserem Ehrengast Dr. Narendra Reddy vor seinem von vielen erwarteten Vortrag überreicht. Der Glückliche, dem diese Ehre zuteil wurde, war Linus.
18 little boys, and Linus is one of them, they made this beautiful present for you.
18 Jungs haben für dich eine Kerze gemacht.
Danke schön.
Anschließend hielt Dr. Reddy dann seinen Vortrag, der die Liebeswarmis zu seinen Devoti zum Inhalt hatte. Und er betonte, dass Prachandi Nilayam das beste Beispiel für die Einheit jenseits der Vielfalt und der Sprache des Herzens sei. Unter anderem sagte er:
That is why even in this festival of religions, it is not to say my religion is the only religion, but to be see the unity of all faiths.
So ist Ziel dieses Festivals, in anderen Religionen nicht die eigene Religion als größte zu finden.
That is why Swami has come to teach there is only one religion, religion of love.
Aus diesem Grunde kam Swami, um uns zu lehren, dass die einzige Religion die Religion der Liebe ist.
There is only one race, race of humanity.
Dass es nur eine Rasse gibt, nämlich die Rasse der Menschheit.
There is only one language, language of the heart.
Nur eine Sprache existiert, die Sprache des Herzens.
And there is only one God, he is omnipresent.
Und nur ein Gott gibt, dieser Gott ist allgegenwärtig.
So one should see that unity behind everything, that is real love.
Wir sollten die Einheit hinter allem sehen, das ist die Liebe.
We are all born here to help in the mission and take part in the divine mission.
Samasta loka sukhino bhavantu om.
Du kommst gerade von Chorproben, du siehst ganz erschöpft aus, bist ganz blass um die Nasenspitze. Wie war es da drin?
Also sogar der Chorleiter war ein bisschen erschöpft, weil wir haben eine Extraschicht geschoben heute Abend, anderthalb Stunden. Und das ist eine Art Musical, was er entwickelt und einen kleinen Teil davon üben wir. Ziemlich modern und die muss man erstmal können.
Also macht es denn wenigstens Spaß?
Sehr, also es ist ein bisschen anstrengend, aber es macht sehr Spaß, weil es so neue Wege in der Musik eröffnet, im eigenen Gehirn auch. Ne?
Das Ergebnis dieser Proben durften wir dann später bei der Abschlussfeier hören.
Every man and woman, every child in the
Nach seinem Vortrag trafen wir uns mit Martin Schröder, dem Vertreter des Zoroatismus, im Bistro zu einem Gespräch.
Die Gemeinsamkeiten der sogenannten Weltreligionen und Weltkulturen ergeben sich aus einem ganz einfachen roten Faden, den wir in das Zeitalter, das wir heute die Steinzeit eben nennen, sogar so weit zurückverfolgen können. Und aus diesem Bereich der Gottesfiguren, Gottgestalten, Götterideen, das eben zu erkennen, dass es nicht verschiedene Erscheinungen davon gab, sondern all dem ein einheitlicher göttlicher Gedanke oder Schöpfungsgedanke zugrunde liegt. Und das versuchte Zarathustra damals eben dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass er ihn dann mit diesem Begriff belegte, Ahura Mazda, der schöpferische Gedanke, der allumfassende Gedanke, aus dem alles hervorgegangen ist. Denn er wird ja von dem Propheten Jesaja, noch bevor Jesus die Bildfläche betritt, wird er ja angekündigt als der Friedefürst, der da erscheinen wird. Also Zarathustra, der Titel ist es, also kein Name, der also einigen Menschen verliehen wurde für die Verdienste, um genau diese Dinge, diese gemeinsamen alten Grundgesetze, will ich sie mal nennen, den Menschen immer wieder an die Hand zu geben, sie zu erinnern an das Einhalten der Naturgesetze. So wie es Jesus dann ausdrückte, ich bin nicht gekommen, euch neue Gesetze zu bringen, sondern euch zu erinnern, dass wir ein paar ganz einfache alte Naturgesetze haben, die müssen wir nur befolgen, wir müssen sie nur einhalten.
Wie kann man die Lehre von Zarathustra praktisch leben oder wie wird sie praktisch gelebt momentan?
Das praktische Leben der Lehre Zarathustras ist das gleiche wie das praktische Leben der Lehre Jesu, der Lehre Buddhas, der Lehre Moses, nämlich die Grundprinzipien der Natur zu berücksichtigen und anzuerkennen. Zarathustra formulierte sie so: gute Gedanken, gute Worte, gute Werke. Jesus formulierte sie so: liebe Gott über alles, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde. Das zu praktizieren heißt schließlich und endlich auch die anderen Mitgeschöpfe zu respektieren, anzuerkennen. Das sind ganz einfache Dinge also. Das Leben so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass man aufgrund dieser einfachen Lebensregeln gesund bleibt, sich des Lebens erfreut und am Glück seiner selbst und der anderen Mitmenschen eben teilhaftig wird und daran mitwirkt.
Werner Heidenreich, der uns den Buddhismus näher brachte, fragten wir ebenfalls nach seiner Einschätzung.
Ich meine, alle Religionen haben natürlich als höchstes Ziel die Verwirklichung der Liebe. Und insofern haben sie da schon eine Gemeinsamkeit.
Können Sie mir Beispiele nennen, wie das im Buddhismus gelebt wird?
Naja, im Buddhismus, der hat erstmal eine klare Definition, was Liebe ist. Da haben wir diese sogenannten Brahma-Viharas, die göttlichen Verweilzustände. Das ist Metta, dieses, die wohlgesonnene, freundliche Haltung. Dann Karuna, das Mitgefühl, Mudita, die Mitfreude und Upekkha, dass diese Liebe für alle gleich gilt. Das zu erreichen, dazu gibt es ein, sagen wir mal, eine Art Geistestraining, die Metta-Praxis, die durch intensive Meditation versucht, den Geist zu dieser Fähigkeit zu bringen, überhaupt Metta zu entwickeln und auch zu halten. Wir haben ja doch oft die Absicht, freundlich und wohlwollend zu reagieren, aber werden dann manchmal doch schnell enttäuscht und wütend.
Nur auf der Ebene der Liebe ist die Einheit zu finden?
Ja, also Religion ist immer ein Konzept. Wir haben in den Religionen Weltbilder und die sind teilweise doch unterschiedlich. Wir haben auf jeden Fall auch, sagen wir mal, kulturelle Ausformungen, zivilisatorische Ausformungen, die keineswegs einheitlich sind. Und da gibt es in jeder Religion Vor- und Nachteile. Der Buddhismus hat seine Ausformung im Orden, in den Mönchsorden, die eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber teilweise auch den Leuten manchmal in bestimmten Ländern ganz schön auf der Tasche liegen. Andererseits haben wir hier die Kirche, diese Amtskirche, die mit ihrem Dogmatismus und ihren Machtansprüchen große Probleme darstellt. Wir haben aber auch immer in all den Religionen etwas, was man sozusagen das Tragende, das Bewahrende nennen könnte. Und das ist positiv zu bewerten. Wie gesagt, ich sehe da in den Religionen, auch im interreligiösen Dialog gerade, auch die Unterschiede und finde das gar nicht so schlimm, dass es da Unterschiede gibt.
Also da reicht die Toleranz den anderen Religionen gegenüber?
Es ist ja so, ich kann mir das ja sowieso nicht auswählen, die sind da. Also warum müssen wir überhaupt in diese Entscheidungsebene gehen, finde ich das jetzt gut oder nicht gut? Es ist ja, was dem entgegensteht, ist ja im Christlichen der Missionsgedanke, der sagt, wir müssen die alle zu Christen machen. Das haben wir ja schon mal im Buddhismus so gar nicht. Zum anderen ist es so, dass doch in allen Religionen auch immer sehr viel Weisheit enthalten ist. Ja? Und auf dieser Ebene der Weisheit sich auszutauschen und sich auch zu inspirieren, das finde ich sehr spannend. Ja?
Was hat dir am besten gefallen bisher?
Von dem Münchner Malte, über seine Heiligkeit, den Dalai Lama, hat er gesprochen. Und ich war so beeindruckt. Ich wusste selber schon einiges, aber er hat so viele Fakten und so wunderbare Bilder gezeigt, wie ich sie noch nie vorher gesehen habe. Alles unvergesslich, was er da gemacht hat.
Jeder Raum hat für sich alleine eine andere Ausstrahlung, eine schöne Ausstrahlung. Was mich persönlich von den Farben sehr angesprochen hat, war das Christentum. Und natürlich, da ich den Buddhismus mitgemacht habe, mag ich den buddhistischen Raum sehr gern und finde ihn wirklich sehr gelungen. Aber eigentlich, es hat jeder so seinen anderen Charakter nochmal. Der Islam ist sehr informativ, hat also einen anderen Schwerpunkt als andere. Der Hinduismus hat die pralle Fülle und pralle Farbenpracht des Hinduismus gut erfasst. Also insofern mag ich gar nicht eine Aussage treffen.
Am besten gefallen war vor allen Dingen die Erzählungen nochmal vom Dr. Reddy. Und ansonsten sind viele Veranstaltungen sehr schön. Buddhismus und Christentum war sehr schön, was mich überrascht hat, dass der Buddhist ganz speziell unsere Religion hier herüben besser eingestuft hat, wie wir es selber tun. Wo man immer meint, wenn man dann Tibet sieht und die Klöße und der Gesang, die können alles, aber man sucht es immer im Außen.
Über den Dalai Lama fand ich hervorragend, wirklich beeindruckend. Und genauso beeindruckend fand ich aber auch die über den Muhammad. Die war die auch fantastisch.
Ich kenne Sai Baba gar nicht. Ich bin zwei Freundinnen gefolgt, die mir das empfohlen haben. Hat mir alles gefallen. Und die Menschen auch. Also ist schon sehr viel, was mir hier gefällt. Gestern Nachmittag zum Beispiel habe ich am Seminar Hildegard von Bingen teilgenommen. Der Raum war sehr, sehr, sehr voll. Sie haben uns trotzdem alle reingelassen, denn wir hatten alle ein großes Interesse. Das fand ich gut. Die Luft war nicht gut, aber trotzdem. Dieses Entgegenkommen fand ich sehr gut. War Platz für viele Fragen und dieses Übergreifen aller Religionen ist einfach an der Zeit, dass es so ist. Ich bin Christin, aber ja, ich kann einfach diese Gedanken sehr nachvollziehen, obwohl ich neu darin bin.
Was nehmen Sie mit nach Hause von hier für sich persönlich?
Das Einssein mit Gott, der Weg dahin zu suchen, zu finden in mir.
Eine beglückende innere Erfahrung war für viele die Hindu-Puja zu Ehren der Göttin der Liebe.
Nachher hat man so ein erfülltes Gefühl und gesegnetes Gefühl. Er hat den Vibhushi auf die Stirn getan und dann noch einen Segen gegeben. Und morgen wird er auch für uns beten.
Im Anschluss durften wir dem Priester Shiva Sri Eswaran Kurukal Fragen stellen.
Wie drückt sich der Gedanke der Einheit im Hinduismus aus?
Hindu Samyam endradhu ella samayathayum ondra ondra inaithadhan ve naangal endha oridai naangal idile.
Der Priester sagt, dass das wirklich Verbindende das Gute ist in den Religionen. Das Gute, was in jeder Religion vorhanden ist und das Gute, was in jeder Religion zum Ausdruck kommt. Und vom Hinduismus speziell betont er die Offenheit. Das heißt, zu einer hinduistischen Puja ist jeder willkommen, egal ob er eine andere Religion hat, einen anderen Glauben hat, ob er eine andere Nationalität oder eine andere Hautfarbe hat. Die Hindus sind da sehr offen. Der Priester betont vor allen Dingen das Mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, das übersetzt heißt, mögen alle Wesen in der Welt glücklich sein. Ja, mehr noch, mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Dieses Mantra ist nicht nur für Hindus, es ist für alle universell gemeint.
Kann er uns ein Beispiel nennen, wie das im Hinduismus gelebt wird?
Für ihn zählt hauptsächlich die Bereitschaft, aus dem Innen heraus bereit zu sein, überall hinzugehen, wo man ihn braucht. Irgendeine Art von Gemeinschaft, er ist sofort bereit, er geht dort gern hin. Für ihn ist es nicht wichtig, welche Religionen das sind oder welche äußeren Umstände dort sind. Wichtig ist nur, dass er gebraucht wird und er gibt dies gerne.
Wir haben eine Puja miterleben dürfen von der Göttin der Liebe. Was sollten wir tun, um die Liebe täglich zu praktizieren?
Er rät uns genau das, was auch Sai Baba sagt, nämlich, dass wir vornehmlich in Frieden mit der Umwelt, in Liebe mit den Mitmenschen leben sollen, dass wir rechtes Verhalten entwickeln, an den Tag legen, dass wir gewaltlos sind, dass wir einfach die Werte, die im Menschen wohnen, wirklich leben. Und diese Werte sind in der Essenz im Hinduismus vor allen Dingen vorhanden, aber auch in anderen Religionen. Es gibt genauso auch die Gebote im Christentum. Und im Weiteren möchte er uns erläutern, wie diese Werte im Hinduismus rituell entwickelt werden, wie darum gebetet wird, wie man sie entwickeln kann und wie sie wachsen können. Ein ganz alltägliches Beispiel, das er nennt, ist zum Beispiel das Auftragen von Vibhuti auf die Stirn. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses Vibhuti eben symbolisiert Asche und es erinnert uns ganz stark daran, dass alles vergänglich ist. Sprich, irgendwann ist dieser Körper Asche. Was bedeutet das für mich? Ich entwickle Dankbarkeit Gott gegenüber, dass ich überhaupt diesen Körper habe für eine gewisse Zeit, um durch diesen Körper im täglichen Leben wirklich zu leben. Aber was heißt das, zu leben? Zu leben heißt zu lieben, den anderen in Frieden zu dienen, miteinander in Harmonie zu leben.
Was nehmen Sie mit nach Hause für sich persönlich von hier?
Die Erkenntnis natürlich, hier ein ganz tolles Fest erlebt zu haben, sehr gute Vorträge und die Freude, wieder noch bewusster die Spiritualität zu leben. Also in Lesen, tiefgründigen Gesprächen, Bhajan singen und so weiter.
Nach Hause nehme ich vor allen Dingen den Segen, den wir bekommen haben, den wir immer wieder kriegen und dann die Kraft weiterzuarbeiten und die Leute zu überzeugen. Und ich habe dann viele Sachen mitgenommen, geistig, wie man sie auch inspirieren kann, indem man andere Vorträge macht und dass man vor allen Dingen auf die Leute noch besser zugeht.
Sei beschenkt einem ununterbrochen, egal wo man ist. So zeigt er eine auf wunderbare Weise seine Allgegenwärtigkeit in vielen kleinen Dingen um einen herum, weil er ja in allen Elementen der Innewohnende ist. Und er ist im Wind, in der Sonne, im Wasser und mit all dem kann er Antwort geben. Ja, ist etwas, was er schon viele Jahre mich lehrt, nicht nachzudenken über das, was gewesen ist. Das gehört ihm ganz und gar, die Vergangenheit und auch die Zukunft gehört ihm. Und er hat da seine Hände darauf und ich brauche nur im Moment zu sein und ihn erleben, sonst nichts. Und dann dehnt sich auch die Zeit aus. Man weiß ja, dass wenn Menschen älter werden, die das Gefühl haben, die Zeit vergeht schneller, was ja eine Illusion ist. Wenn man aber im Moment verweilen darf und in Kontemplation, in Meditation zu ihm, egal was man tut, Auto fahren, spazieren gehen, Geschirr abwaschen, kann man immerzu in seiner Gegenwart sich aufhalten mit innerer Stille, dann dehnt sich die Zeit aus. Der Tag wird ganz lang. Die Bemühung ist schon ganz viel, wird mit Gold aufgewogen bei Sai.
Öfter an das zu denken, was sein Ziel ist.
Ja, wieder eine Vertiefung, ne? Und auch die persönlichen Begegnungen, die mir aufgefallen sind und mir wieder Wegweiser gegeben haben. Ja, das muss ich sagen. Manchmal leide ich unter Verachtung von gewissen Menschen. Und dann bin ich gerade zu einem Menschen gekommen, den ich auch nicht so toll fand. Und der hat mir so gefallen hinterher nach der Unterhaltung.
Dass solche Art von Treffen oder Veranstaltungen eigentlich regelmäßiger sein sollten und dass ich merke, dass das eigentlich mir immer wieder fehlt, also die Regel, die Konstanz und Regelmäßigkeit. Und dass ich mitwirken werde, dass es so wird, wie ich das gerne hätte.
Am Sonntagabend gab es ein großes Sufi-Konzert mit Scheich Hassan Daik und seinem Ensemble. Besonders beeindruckend der Derwisch, der inmitten eines Hexenkessels tanzender Devotis eine Ewigkeit in totaler Ruhe und Meditation, wie er selbst berichtete, seinen Tanz zelebrierte. Noch vor seinem Konzert erläuterte der Scheich seine Sicht auf die Einheit der Religionen.
Religion ist von Gott. In unserer Tradition heißt das Din, nicht Religion, Din, D-I-N. Damit ist der Weg bezeichnet. Ja, alle Menschen sind auf demselben Weg, nämlich auf ihrer Lebensreise. Und sie kommen von Gott und kehren zu Gott zurück. In diesem Punkt sind sich alle Religionen einig. Und das ist auch das Einheitsprinzip. Gott ist eins.
Wie wird der Gedanke der Einheit in Ihrer Religion gelebt?
Wir sagen, dass der höchste Titel oder die höchste Rangstufe für einen Menschen einfach die Dienerschaft ist. Das ist für die meisten Menschen wäre das paradox sozusagen, aber die Dienerschaft ist das Höchste. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wenn er gerufen wurde, er hat ja viele Namen, 260 uns bekannte Namen, aber noch viel mehr. Wenn er gerufen wurde, Abdallah heißt Diener Gottes. Wenn er so gerufen wurde, dann war er immer hoch erfreut. Das fand er also den größten seiner aller Namen war Diener Gottes. Ne? Wenn jetzt alle dienen, wenn alle das so sehen, dann ist wieder die Einheit da.
Können Sie uns ein praktisches Beispiel aus dem Leben sagen zum Dienen?
Alles ist Dienen. Da kann ich nicht sagen, dies oder das oder der Dienst ist besser als der Dienst. Nein, das wissen wir gar nicht, welcher Dienst gut ist. Ja? Der Abu Yazid al-Bistami ist ein großer Weiser, kurz nach dem Propheten, so im 8. 9. Jahrhundert. Da hat der gesagt, oh Gott, wie soll ich dir dienen? Du bist so groß, ja? Wie soll ich denn dir jetzt dienen? Ja? Du bist ja alles. Und dann kam die Antwort, die Stimme eben, diene meinen Dienern. Wenn du meinen Dienern dienst, also meine den Menschen dienst, dann dienst du mir. Die Perfektion des Weges, des Sufi-Weges, besteht darin, dass außen und innen übereinstimmt. Die Muslime heutzutage haben den inneren Aspekt verloren. Kann man fast sagen, 90%. Wenn ich nur an den Äußeren mich festhalte, dann habe ich nur noch diesen knochigen Äußeren irgendwann. Ja. Es muss beides da sein. Ja. Der Baum steht in seiner Pracht da und er hat den Saft innen. Deswegen blüht er und ist schön.
Unsere Sendung darf natürlich nicht zu Ende gehen, ohne noch einmal einen letzten Blick auf das Motto des Festivals zur Einheit der Religion zu werfen. Mit den Worten von Bhagavan Sri Satya Sai Baba selbst.
Die Religionen weisen wohl Verschiedenheiten auf und haben unterschiedliche dogmatische Anschauungen über den nicht erfassbaren Gott. Sie sind grundsätzlich jedoch nicht verschieden von dem, was man verstehen und praktizieren kann, wie zum Beispiel in der Forderung, die Wahrheit zu sprechen und Gutes zu tun.
Bevor wir gleich noch einen ganz kurzen Blick auf die Abschlussveranstaltung dieses wunderbaren Festivals 2009 in Köln werfen, wollen wir uns jetzt schon von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden, allerdings nicht, ohne uns vorher noch einmal bei den Organisatoren für die immense Vorarbeit und Durchführung zu bedanken. Wir, das sind Detlef Schmidt und Evelyn Seliger. In ihrer Abschlussrede sprach Petra von Kalinowski uns allen aus dem Herzen, indem sie sagte: Ich freue mich, dass wir alle so tief einatmen durften hier und freue mich darauf, dass wir alles ausatmen werden, um wieder neue Energie in dieses Land geben zu können und seine Botschaft durch unser Leben verteilen dürfen. Manfred Müller-Gransee machte uns Hoffnung auf eine Fortsetzung dieses wunderbaren Treffens der großen Zeilfamilie.
Was bleibt mir zu sagen? Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in euch und freut sich auf euch im Jahre 2013.